Wer erinnert sich zufällig an das Thema, das ich letztes Mal angefangen habe? Keiner, das ist schön. Oh, Sarah, hu, hu, hu. Drei Leute, yes. So, gibt es noch andere Themen an Weihnachten außer Weihnachten? Ja! Was war denn das Thema? 12 Dimensionen geistliche Autorität. Ahu. Gibt es irgendjemand von euch, der das letztes Mal Lust bekommen hat, ein bisschen mehr Autorität noch zu haben im Geist? 2 Leute, super. Schon ein paar. Genau. Und könnt ihr euch ein bisschen was an, vielleicht mal einen Aspekt erinnern, was hilft, um in geistlicher Autorität zu wachsen? Ganz die letzte Reihe, danke. Ja. Genau, man geht nicht, wird nicht hochgebeamt auf den Berg, sondern man muss Schritt für Schritt weitergehen und sich auf jedem Level bewähren, auf jedem Level fest werden. Sehr gut, das ist eine wichtige Angelegenheit. Was gibt, wisst ihr schon, einen Einflussfaktor, den es gibt, was das angeht, wie wir höher kommen können? Habe ich das gepredigt letztes Mal? Nee, genau. Ich meine jetzt die Sachen, die ich gepredigt habe. Ja? Ja, auf erfahrene Leute hören. Auf erfahrene Leute, die uns vorausgegangen sind, genau. Nicht dein eigenes Ding machen. Ich glaube auf jeden Fall, Vergebung ist natürlich der Schlüssel. Einfach von allem, was wir glauben, die Liebe. Aber was sind die Sachen jetzt speziell, wenn ich auf den Gipfel kommen will? Was sind die Sachen, die ich da brauche? Genau, und diejenigen von euch, die das im Buch mitverfolgen wollen, ich bin jemand, ich male gern an. Ich habe immer, sobald ich was angemalt habe, habe ich das Gefühl, das ist noch mehr Teil von mir geworden. Der Hürbe, wenn du ein Buch durchliest, das sieht am Schluss aus wie am Anfang. Ich habe das Gefühl, es ist erst durchgearbeitet, wenn viele schöne Farben drin sind und so. Und auch ein paar Knicker. Genau, manchmal, wir haben schon von manchen Büchern 2 angeschafft, dass er es durchlesen kann und ich, weil nach mir, genau. Halleluja. Also für diejenigen, die auch gern malen, hier. Könnt es euch hinten besorgen. Okay, ich habe vom ersten Kapitel noch eine Sache vielleicht nicht genügend betont, die ich jetzt eigentlich gerne nochmal hinzufügen möchte, und zwar, was die Freunde angeht. Das habe ich auch letztes Mal erwähnt, und ich möchte aber nochmal das, was der Richard hier eigentlich betont, nochmal hervorheben, dass er sagt, die 3 wichtigsten Faktoren, um an dein Ziel zu kommen, ist natürlich erstens die Bibel, Gottes Wort und die Führung vom Heiligen Geist, und dann einfach mit welchen Leuten du dich umgibst. Mit welchen Leuten, die dich umgibst, wird entscheidend sein, ob du dein Ziel erreichst oder nicht. Die Leute, mit denen du dich umgibst und was sie in dein Leben reinsprechen, sie sind deine Haupteinflussfaktoren. Deine engsten Freunde sind deine Haupteinflussfaktoren. Und es ist einfach wichtig zu verstehen. Und ein ganz tolles Beispiel dafür ist in 1. Samuel 10, Vers 5 bis 6. Und zwar, ihr seht hier, wie Samuel dem Saul sagt, er soll zu einem bestimmten Berg gehen und da werden die Propheten runterkommen. Und ich lese euch das jetzt gerade mal vor. Danach wirst du nach Gibea kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen. Und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither. Und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Also, Entschuldigung. Samuel sagt dem Saul, geh dahin, wo die Leute sind, die vom Berg runterkommen. Die waren in einer geistlichen Höhe, die waren in der natürlichen Höhe und in der geistlichen Höhe. Und die werden umgeben sein von Lobpreis und die sind selber schon in Verzückung. Und wenn du dahin gehst, wirst du selber in Verzückung kommen. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn du jemandem was erzählst und der ist irgendwie, wie soll man sagen, so ein bisschen, sagen wir mal, der hat alles die Person, das ist alles richtig, also im Kopf ist die Information da, aber das ist im Herz nicht warm und du erzählst das und das Gefühl, wie wenn du das ganze Ding in Eiswasser tauchst. Und dann kannst du jemanden anfangen, was zu erzählen und bei dieser Person fängt das Feuer und es ist wie wenn dieses Feuer noch stärker wird. Was ist hier passiert? Das Umfeld hat es beeinflusst, was in dir drin ist. Und vom Saul wird gesagt, dass als er diesen Propheten begegnet ist und in ihre Gegenwart gekommen ist, hat er angefangen zu prophezeien. Vorher lesen wir nirgends, dass er prophezeit hat. Und er lag auf dem Boden und hat prophezeit, so krass prophezeit, dass sie von ihm gesagt hat, ist jetzt Saul einer von den Propheten geworden. War er aber nicht. Sondern er hat sich einfach nur in die Umgebung begeben, die sein geistliches Leben krass befruchtet hat. Und dadurch sagt die Bibel nachher, und als er dann fortgegangen ist, von denen war er ein anderer Mensch. Ist es nicht gigantisch? Und die Leute, mit denen du dich umgibst und die Leute, die in dein Leben reinsprechen und die Leute, die am engsten an dir dran sind, sollten Leute sein, die dich nach oben ziehen und die wissen, wie Höhenluft riecht. Die wissen, wie man, die selber einen Wunsch haben nach oben. Wisst ihr, manche Sachen kannst du mit Menschen, die zwar Jesus lieben, aber die es nicht nach oben zieht, gar nicht besprechen, weil die es einfach nicht verstehen. Und die haben wir einfach lieb und die werden wir einfach segnen. Aber du brauchst Leute um dich rum, die es nach oben zieht und die dich mit nach oben ziehen. Und du brauchst Leute um dich rum, die schon gewisse Höhen erreicht haben und die dir sagen, komm, hey, weißt du was, sieht zwar wie ein cooler Weg aus, ist aber nicht. Der wird dich nicht nach oben führen, sondern wenn du wirklich nach oben kommen willst, geht das und das und das. Es ist manchmal faszinierend, wie eigentlich im Leib Christi für uns, füreinander, wie die Lösungen und die Informationen da sind, aber oft kann man sie den Leuten nicht weiternehmen, weil sie nicht hören, weitergeben, weil sie nicht hören wollen, weil sie vielleicht Anstoß dran nehmen würden. Wer von euch denkt, Mensch, wenn die und die Person das und das machen würde, das würde dir echt helfen auf ein neues Level. Du hast es einfach so in dir, du weißt es einfach bei dieser Person, wenn die das und das anders machen würde, das würde die auf ein anderes Level bringen. Es gibt mindestens eine Person in deinem Leben, von der du das weißt. Müssten, glaube ich, mehr Leute sein. Genau. Und wäre das nicht cool, wenn wir da hinkommen würden, mehr und mehr und mehr, dass wir uns das gegenseitig sagen können und dass wir, wenn wir uns das jemand sagt, wir das in Betracht ziehen und sagen, hey, vielleicht hat die andere Person einen Schlüssel. Weil Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Jesus hat nicht gesagt, die Pforten der Hölle werden das Individuum nicht überwinden, sondern die Ekklesia. Und die Ekklesia ist ein Haus, gebaut auf dem Fundament von Apostel und Propheten und setzt sich zusammen aus lebendigen Steinen. Steine, nach meiner Erfahrung, haben keine Füße und laufen fort. Steine überlegen sich auch nicht, ob sie vielleicht morgen in einem anderen Haus sein wollen, weil sie sich in dem Haus unbequem fühlen. Ein Stein wird in den Hausbau reingesetzt und bleibt dann da drin. Okay? Und wenn Jesus sagt, dass es die Ekklesia ist ein Haus und wir denken, ich kann machen, was ich will, Halleluja, Hauptsache Jesus und ich. Ich hab vor kurzem tolles Bild gesehen, wie einer stand mit seiner Bibel und im Hintergrund Licht und dann stand als Überschrift, es gibt nichts Stärkeres als einen betenden Christ. Dann habe ich drunter geschrieben, doch, die betende Ekklesia. Weil es so ist. Weil es einfach so ist, weil Jesus hat uns so gemacht, dass wir einander brauchen. Und der beste Schutz gegen Stolz ist zu erkennen, ich kann es nicht allein. Weißt du, warum ich verheiratet bin? Weil ich es nicht allein kann. Ich bin gesalbt allein. Ich habe Erkenntnis allein. Aber auf meinen Berg komme ich ohne ihn nicht. Und auf den Berg, den wir als Haus zu erklimmen haben, komme ich ohne ihn nicht. Und ihr, der Berg, den Gott in euer Leben gestellt hat, der Berg, den Gott euch schenken will, ihr kommt da nicht hin ohne die Zurüstung der Apostel, der Propheten, der Hirten, der Evangelisten und der Lehrer. Hat er so gemacht. Und es ist fast schon dramatisch, dass viele Leute, die offen sind für das Prophetische, einfach wie so rumflutschen in der Weltgeschichte und heute sagt mir Jesus dieses. Wenn Leute kommen und sagen, ja, heute früh hat der Heilige Geist mir gesagt, ich soll in deine Gemeinde kommen. Und am nächsten Sonntag sagt er der Person, sie soll in eine andere Gemeinde gehen. Und am nächsten Sonntag sagt der Heilige Geist der Person, sie soll in eine andere Gemeinde gehen. Kann ich dir sagen, das ist nicht der Heilige Geist, die zu der Person redet, weil der Heilige Geist gesagt hat, dass er ein Haus baut, eine Ekklesia, und dieses Haus besteht aus lebendigen Steinen. Und die lassen sich einpflanzen ins Haus. Und dadurch, dass du in ein Haus gepflanzt bist, kannst du an der Stelle wachsen. Amen. Und was passiert, wenn wir zum Beispiel jetzt hier an einem Sonntagmorgen sind, manchmal ist die prophetische Salbung sowas von stark und der Himmel sowas von offen, das hat einen Einfluss auf dich, einen guten. Das ist einfach, wenn der Himmel hier aufgeht, im Haus geht der Himmel für dich mit auf. Halleluja. Halleluja. Wir müssen verstehen, dass es bei unserem Leben nicht nur um unsere eigene, private, nette, kleine, große oder tolle Berufung geht, sondern in unserem Leben geht es um den Riesenplan Gottes. Gott hat einen krassen, großen Plan und genau in diesem Plan hat er dich genau wohin gesetzt und geht davon aus, dass du dich nach seinem Wort richtest, weil dafür hat es uns ja gegeben. Genau, so als kleiner Hinweis, das Wort Gottes ist da, um befolgt zu werden. Ist jetzt nicht mehr so modern heutzutage, weil heutzutage ist ja Gott dazu da, um uns gute Gefühle zu geben. Oh ja, Jesus, okay, du darfst mich retten. Lieber Jesus oder liebes Christkind, hier ist meine Wunschliste. Das hätte ich alles. Ich finde es so stark, wenn der Hohe Priester sagt, Gott schuldet mir gar nichts. Gott schuldet mir gar nichts. Das ist wie wenn, jetzt bin ich Christ, jetzt ist Gott mir schuldig, mich glücklich zu machen, mich fröhlich zu machen, mir alles recht zu machen. Ja, warum ist denn das und das noch nicht so? Könnte Gott nicht das und das so? Hallo? Hallo? Können wir jetzt einfach mal daran erinnern, wer Gott ist und wer wir sind? Wenn ich Leute höre, die sagen, oh ja, wenn ich sterbe, dann werde ich zu Gott gehen, dann werde ich immer... Ach, wirklich? Willst du ihm Bescheid sagen? Ha? Lass dich überraschen. Bring es lieber vorher in Ordnung, wisst ihr? Einfach mal so zur Information. Grundlagen. Gott ist Gott. Gut ist auch richtig. Aber Gott ist Gott. Gott ist nicht der kleine Löllepeppe, der darauf wartet, dass du irgendwann mal kommst und endlich mal deine Meinung, Gott unbedingt deine Meinung braucht, dass du jetzt eigentlich denkst zu dem und dem Thema und warum er das nicht anders macht. Und er sagt, Mensch, warum habe ich da dran nicht gedacht und nicht den Thomas mal gefragt? Hier heißt niemand Thomas, meines Wissens nach. So, oh meine Güte, ich habe vergessen, Schlauberger zu befragen. Schlaubi, kennt ihr den von Schlümpf? Okay. Schlaubi zu befragen. Manche von uns denken, sie sind Schlaubi und die wissen alles. Ich sage, Gott, du hast mich errettet und mit meinem Leben will ich dir dienen. Und du hast einen Berg gestellt und du hast mir eine Buchrolle in die Hand gegeben, in der drin steht, dass ich diesen Berg besteigen soll und hier bin ich. Und was ist, wenn es unbequem wird? Oh, oh, jetzt hat Gott glatt vergessen, es dir bequem zu machen. Schrott aber auch. Jetzt ist doch Jesus extra auf die Welt gekommen, um es uns bequem zu machen, oder? In meiner Buchrolle steht doch jetzt, und ab da wurde es immer bequemer und angenehmer, entspannter, und sie wurde immer berühmter und immer reicher und hatte nie wieder Probleme, oder? Nett. Also Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um auszuführen, was in meiner Buchrolle geschrieben steht. Und er wusste, was drin steht, ans Kreuz zu gehen. Oh, wie romantisch. Naja, dachte ich, lass es mal hier einfließen. Warum haben die Herrenhuter so viel bewegt, weil es nicht um sie ging, sondern weil es darum ging, dass sie ihr Leben hingelegt haben? Und gesagt haben, was du mit meinem Leben machen willst. Die waren verrückt. Im wahrsten Sinne des Lebens. Die waren so richtig rausgerückt aus dem Machtbereich der Finsternis, hineingerückt in den Machtbereich des Lichtes. Und zwei von denen, die waren so crazy, dass sie sich selbst verkauft haben in die Sklaverei, um Menschen für Jesus zu erreichen. Also hätte die mehr Glaube gehabt, dann hätte sie auch ein schönes Häusle gekriegt und eine Fraule und Kinder und alles, was ihnen so recht und bequem ist. Das wollten die aber nicht. Sondern denen ihr Herzensschlag war, dass das Lamm, das geopfert wurde, seinen Lohn bekommt. Und sie sind gestorben in der Sklaverei auf den Plantagen. Aber sie haben Menschen zu Jesus geführt. Und ich bin sicher, dass sie da oben sitzen und jubeln. Weil sie das erfüllt haben, was in ihrer Rolle steht, was in der Buchrolle geschrieben steht. Gott schreibt doch nicht in deine Buchrolle. Und es war ihr langweilig bis ans Ende ihrer Tage und sie hoffte, dass sie eines Tages in den Himmel kommt. Please, solche langweiligen Buchrollen gibt's bei Gott nicht. Amen. Kapitel 2, du kannst vom Hier zum Dort kommen. Wie komme ich von hier zum Dort und was sind es für Punkte, die man befolgen muss, um einfach auf die Spitze vom Berg zu kommen? Und der Richard sagt als allererstes, klar musst du das Basiscamp verlassen. Ihr wisst, dass es bei Mount Everest ein Basiscamp gibt, auf dem alle Leute anfangen, du fliegst da ein. Das ist, wenn nicht die gefährlichste Einflugsschneise überhaupt auf der Welt, weil dort ganz unerwartet Stürme kommen können. Die verhindern, dass die Leute da landen können, dass die Leute überhaupt ins Basis gehen. Kennt ihr das? Du redest mit jemand über Jesus, du bist kurz vorm Übergabegebet und das Telefon klingelt oder jemand unterbricht dich schon kurz vor der Landung, dass die Leute erst gar nicht ins Basiscamp reinkommen können. Und das ist eine der gefährlichsten Flughäfen überhaupt. Aber wenn du es ins Basiscamp geschafft hast, und ich gehe mal davon aus, dass so gut wie alle hier heute schon mal im Basiscamp sind, was kann ich machen, um Schritt für Schritt für Schritt einfach höher kommen zu kommen in die nächsten Dimensionen? Und manche von den Dingen sind euch mit Sicherheit schon bekannt, aber das Ding ist, wir müssen unsere Leben immer wieder neu drauf überprüfen, ob das ein Kopfwissen ist oder ob wir das tatsächlich auch ausleben. Weil du kannst ganz schnell davon abkommen, Sachen einfach zu wissen und einfach nicht mehr umzusetzen und ja, das kenne ich schon. Okay, als allererstes, erhebe dein Leben, indem du Gott erhebst. Es ist so leicht, im Leben andere Sachen wichtiger zu nehmen als Gott. Und wisst ihr, was jetzt echt blöd ist? Und ebenso gut wie blöd. Das ist, dass Gott sagt, wenn er den zweiten Platz hat in unserem Leben, was immer auf dem ersten Platz ist, ist Götzendienst. Was immer auf dem ersten Platz ist, ist Götzendienst. Oh. Was immer den ersten Platz hat in meinem Herzen und sei es ein heiliges Projekt, ist Götzendienst. Wenn mein Dienst, den Gott mir gegeben hat, wichtiger wird als Gott selber, ist dieser heilige, von Gott gesandte Dienst Götzendienst. Und Gott lässt sich nicht an zweite Stelle setzen. Ich bin der Herr, dein Gott.
Zu Gott.
Gott. Viele Leute vergessen einfach, dass Gott Gott ist. Und ich glaube, dass das was ist, was wir uns immer mal wieder wachrufen müssen. Gott ist Gott. Und er will den Platz als Gott haben. Amen. Im 1. Korinther 10, Vers 14 steht, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Zweitens, erhebe Gott, indem du sein Königreich erhebst. In Matthäus 6, Vers 33, das ist eine Bibelstelle, die mich schon von Anfang an meines Lebens mit Jesus einfach gepackt hat und die ich lieb. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn wir als erstes nach dem Reich Gottes trachten, sagt Gott, er wird uns die anderen Sachen hinzufügen. Sprich, wir setzen Gott an die erste Stelle und wir setzen sein Reich an die erste Stelle und er sagt, und dann kümmere ich mich um die anderen Sachen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Gebetsmeeting hier abends und wer mich kennt, ich bin immer voller Gebetsprojekte. Ich finde immer, man muss über alle möglichen Sachen beten. Und an dem Abend hat der Heilige Geist sozusagen meine Projekte gestört, ja, im positiven Sinne. Er darf sich ja einmischen in Gebetsmeetings bei uns. Und dann gesagt, mach einfach Lobpreis. Dann habe ich gedacht, okay, wir fangen jetzt mal an mit Lobpreis. Und dann haben wir gepriesen und gepriesen und gepriesen. Und wisst ihr was, wir haben den ganzen Abend lang krassen Lobpreis gemacht. Wir sind einfach in die Gegenwart Gottes. Ich habe schon gemerkt, ich kann meine Gebetsprojekte, die kann ich jetzt erstmal einfach, weil Gott meine Projekte zum Gebet nicht so wichtig waren wie mir. Auch lustig, gell? Weil ich denke, ja, ich höre auf den Heiligen Geist, was das angeht, was man beten soll. Und wir haben den Himmel geöffnet. Es war einfach eine total starke Gegenwart Gottes. Und dann hat man vielleicht noch so 2 Minuten Zeit zu beten und dann hat Gott gesagt, präsentiert es jetzt. Und in der kurzen Zeit gab es so eine Veränderung in der Atmosphäre über diesen Sachen. Und ich wusste, die Sachen hat's gerade, das wurde einfach erledigt im Geist. Aber von der Einstellung her, okay Leute, wir haben das und wir haben das und das und das. Lass uns ranklotzen, lass uns beten, lass uns das verändern. Oh, Rabashaka, Boboboboshi. Und der Heilige Geist sagt, okay, Lobpreis. Und lass mal ihn Herr sein in unserer Gebetszeit, ist eine coole Idee, gell? Merkst schon, ich lache allein. Stell dir vor, der Heilige Geist mischt sich ein in deine Gebetszeiten und sagt was anderes als du dir vorgenommen hast. Wir haben ja schon manchmal so ein bisschen wie die Christkindlesliste, haben unsere Fürbitteliste, für was wir alles beten wollen. Und wenn wir das gebetet haben, fühlen wir uns gut, wenn wir es absolviert haben. Halleluja. So, das Coole ist, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zugefügt werden. Wer von euch mag das mit dem zugefügt werden? Ich liebe es. Ich liebe es, wenn es einem hinzugefügt wird. Also alles, was entspannt läuft, finde ich eigentlich schon richtig cool. So, wenn du ein Auto hast, Auto steht ja im Geist für Dienst. Wenn du das Auto nach Amerika bringen möchtest, ist eine ziemlich umständliche Angelegenheit. Zum einen kannst du nicht übers Wasser fahren. Und wer schon mal versucht hat, ein Auto zu importieren, zu exportieren, vor allem über das große Wasser, das ist eine ganz aufwendige Sache und du weißt nicht, was auf der anderen Seite ankommt. Es gibt ein Flugzeug, das heißt, Ihr wisst, ihr merkt schon, ich bin voll der Experte in dem Bereich. A380-800, bist du schon mal in einer drin gesessen? Das ist ein großes Flugzeug. Das größte Flugzeug, das größte Passagierflugzeug der Welt. Mit einem Passagierraum von 477 Quadratmetern kann sie über 800 Personen inklusive Gepäck transportieren. Sollte ein Auto als Frachtgut dabei sein, dann wird es halt einfach mit eingeladen. So, das ist cool. Denn wenn ich nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit als allererstes trachte und Jesus mein Flugzeug ist, dann fahre ich mein Auto da rein, indem ich ihn an erste Stelle setze, indem ich nach seinem Reich an erster Stelle trachte und mein Auto landet innerhalb von Stunden in Amerika zum Beispiel. Kommt in Höhen und an Orte, wo ich es nie hinbringen könnte und ich sitze einfach nur im Flugzeug. Warum? Weil er das krasse, große Flugzeug ist, das uns an Orte bringen kann und in Dinge reinführen kann, wo wir selber nie hinkommen würden. Aber wir müssen seine Prinzipien befolgen. Halleluja. Ich hoffe, das ermutigt euch. Mich ermutigt es total. Drittens, erhebe das Königreich, indem du sein Wort erhöhst. Im Psalm 119, Vers 160 steht, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Also, ich hab so neue, wie sagt man Placemats auf Deutsch? Platzsets. Und da steht drauf, das Leben ist kurz, isst den Nachtisch zuerst. Das ist eins meiner neuen, genau. Das fand ich einfach lustig. Und eigentlich leben manche Christen so. Meine Bibel ist ein Buch voller Verheißungen, wenn ich sie gerade brauche, also lauter Nachtischverse. Ermahnung fühlt sich nicht so gut an, es kann jetzt nicht für mich gemeint sein. Korrektur irgendwann mal, genau, ich habe bestimmte Bibelverse, das sind meine Lieblingsbibelverse und auf die stelle ich mich und die anderen lese ich erstmal schon mal gar nicht. Wir haben eine ganz tolle Sache hier in der Gemeinde, wir haben sehr viele Leute, die das, oder einige Leute, die die Bibel in einem Jahr durchlesen. Macht euch was aus, mal kurz zu sagen, wer hat es gemacht dieses Jahr, die Bibel in einem Jahr durchlesen? Halleluja. Und ich würde sagen, lass uns nächstes Jahr noch mehr Leute. Das ist einfach, dass die DNA dieses Hauses wird, wir sind Bibelleser. Das ist eine coole Sache. Für einen Christ. Wenn du deine Bibel kennst und nicht nur deine Lieblingsverse, dann denkst du, oh Mann, das ist voll viel, die Bibel in einem Jahr durchlesen. Also wenn du jetzt einfach mal die reine Lesezeit nimmst, ohne dass du noch über die Verse meditierst, würde ich sagen, so 15 Minuten, oder? 15 Minuten. Denkt ihr, dass ihr vielleicht die 15 Minuten für Gott irgendwie vielleicht mit einräumen könntet? Wer von euch hat es gemacht und ihr wart echt gesegnet, die Bibel in einem Jahr durchzulesen? Ich selber, ich war gesegnet, weil ich habe auch Sachen gelesen, die habe ich sonst nicht so gelesen. Hammer. Halleluja. Und was wir machen wollen, wir wollen als Christen Menschen sein, die die Bibel kennen. Weil heutzutage geht total viel nach Gefühle. Und ja, also wenn es sich gut anfühlt, muss es Gott sein. Wenn es sich schlecht anfühlt, kann es gar nicht Gott sein. Was ist das für ein Geist der Unterscheidung? Unterscheidung muss immer noch aufgrund von Gottes Wort passieren. Gottes Wort ist die Basis. Jesus ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Jesus ist nicht das Gefühl, das fleischlich gelebt hat. Sondern es ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Und in diesem Wort stand drin, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt wird, dass er leiden wird. Und genau dafür ist er gekommen. Das war seine Bestimmung und dafür ist er gekommen. Halleluja. Und er hat sich nicht aufhalten lassen. Als der Petrus gesagt hat, nee, das wäre nicht gut, wenn du das machst. Hat er gesagt, weiche hinter mich, Satan, weil in meiner Buchrolle steht was anderes geschrieben. Und wenn ich erhöht werde, was er die Kreuzigung nennt, dann werden die Menschen zu mir gezogen werden. Das heißt, manchmal gehst du durch Sachen durch, wo Leute um dich rum vielleicht sagen, du bist voll daneben, das stimmt überhaupt nicht. Aber du wirst vielleicht im Geist erhöht, sodass Menschen zu Gott gezogen werden. Und darum geht's. Es geht nicht darum, uns selber glücklich zu machen. Es geht nicht darum, dass wir gute Gefühle haben und dass wir uns beim heiligen Nikolaus so viele Geschenke abholen wie möglich. Sondern es geht darum, dass Jesus den Thron bekommt in unserem Leben und dass wir unser Leben hinlegen und sagen, mit meinem Leben will ich genau das erreichen, was in meiner Buchrolle steht. Und nichts anderes. Auch nichts anderes Schönes. Man sagt immer, die gute Idee ist der größte Feind von der Idee Gottes. Weil die so toll klingt, weil die so schön klingt. Wisst ihr was? Du kannst auf ein gewisses Level kommen auf dem geistlichen Berg. Und dann kannst du dich auf diesem Level da einfach weiter und weiter bewegen. Und sag mal, du, also ganz heilig, ja, sind ja die Leute, die Missionare sind. Die sind ja was Besseres, das wisst ihr ja, weil die sind ja geistlicher, denkt man. So, jetzt bist du jemand, der geht viel in die Mission und jetzt denkst du vielleicht von dir selber, du bist halt ein bisschen besser als die anderen Christen und du bist ein bisschen höher auf dem Berg als die anderen, muss aber gar nicht sein. Weil möglicherweise machst du in dem, was du als Missionar machst, nur einen Bruchteil von dem, wozu Gott dich berufen hat. Oder vielleicht machst du was, was alle machen, während Gott zu dir sagt, ich habe eigentlich was ganz anderes in deine Buchrolle geschrieben. Ich habe schon immer ein Herz gehabt für die Mission und der Heilige Geist hat so das, was hier mal gegründet wurde als Gemeinde, hat er mal so wie einen kleinen Knäuel genommen und alles zusammen, kennt ihr das mit dem Töpfer, mit Jesaja und dann alles nochmal neu gemacht. Und wir hatten voll viele Missionsprojekte und dann hat der Heilige Geist gesagt, alle Finanzen in die Mission, alles was ihr da macht, erstmal abschneiden und wartet dann, bis ich euch grünes Licht gebe. Das fand ich nicht gut. Klar finde ich es gut, was Gott sagt, mache ich natürlich. Aber ich habe meine Finanzprojekte geliebt. Ich habe meine Missionsprojekte geliebt. Ich habe das geliebt. Wir haben als Gemeinde 10 Kinder gehabt, die wir in Indien unterstützt haben. Wir haben Missionare gehabt, die hier reingekommen sind. Ich bin nach Indien in die Mission gegangen. Ich habe Teams genommen nach Bulgarien. Ich bin nach Kroatien gegangen und so weiter und so fort. Alles runtergefahren. Und jetzt hat Gott neue Türen geöffnet, die von ihm sind. Neue Strategien gegeben, die von ihm sind. Als Gott die Gemeinde genommen hat und so wie neu gekrempelt hat. Eine Zeit lang haben wir uns in Häusern getroffen. Und mir hat es Schwierigkeiten gemacht, weil vorher hatte ich zum Beispiel eine Konferenz organisiert. Und zu dieser Konferenz waren Leute von 13 Nationen gekommen, um teilzunehmen. Und dann einmal bin ich da gesessen in einem von unseren Gruppen, mit denen wir uns getroffen haben. Und jemand hatte ein Wort von Gott und gesagt, das, was ihr jetzt habt, ist größer und stärker als das, was ihr vorher hattet. Kannst du dir vorstellen, mein Fleisch, es ging sowas von gegen mein Fleisch, weil es vorher größer ausgesehen hat, weil es vorher einflussreicher ausgesehen hat. Aber das Ding ist, wie sieht's im Geist aus? Eine Masse von Menschen zu haben, bedeutet noch lange nicht Einfluss und Autorität im Geist zu haben. Und Gott interessiert sich für Einfluss und Autorität im Geist. Weil wenn du Autorität im Geist hast, dann kannst du mal gegen ein Fundament kicken und dann machst du tschakabam. Aber wenn du eine große Masse bist, heißt das nicht automatisch, dass du, wenn du nicht in Einheit bist, wenn die Leute gar nicht wissen, was sie überhaupt machen, gibt es noch lange nicht Autorität, im Geist Dinge zu bewegen. Und bevor wir in Deutschland überhaupt irgendwas groß bewegen können, müssen wir im Geist was verändern. Und dafür braucht es Leute, die verstehen, wie geistliche Prinzipien funktionieren. Und die in Einheit stehen können. Und die es nicht umdonnert, wenn wir gegen irgendwas gehen, was krass ist im Geist. Versteht ihr das? Halleluja. Und deswegen, wir wollen das bauen, von dem Gott sagt, dass es groß ist. Und ihr sollt das bauen, nicht wo Leute sagen, oh, ist das aber beeindruckend. Keine Ahnung, du hast schon so viele Missionsreisen gemacht dieses Jahr. Oder du bist Missionar in da. Und möglicherweise machst du was Tolles und was toll Wirkendes nach außen hin. Und alle sagen, es wirkt ja toll, es wirkt ja klasse. Aber im Endeffekt ist eigentlich in dir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht, dass was nicht stimmt. Ich habe den Eindruck, für mich persönlich, und ich glaube, dass es mehrere Leute noch sind, dass wir so zum Jahresanfang einfach eine Zeit nehmen sollten, wo wir Gott suchen und wo wir Gott suchen auf eine Art durch Fasten. Ich habe den Eindruck, dass wir 40 Tage machen sollten und dass ihr selber einfach den Heiligen Geist fragt. Ist es Social Media? Ist es Süßes? Ist es Kaffee? Ist es ein krasses Wasserfasten, ist es, keine Ahnung, was ist es von Fasten? Aber ich glaube, dass wir fasten sollten für uns als Haus, dass jeder von uns an seinen Platz und an seine Position kommt. Und ich glaube, dass wir fasten sollten, jeder für sich selber und Gott suchen und sagen, Gott, was ist eigentlich die Bestimmung für mein Leben und wie muss ich mich positionieren? Wir kommen in das 500-Jahr-Fenster von Martin Luther. Wie muss ich mich positionieren, dass ich wirklich das erfülle, was in meiner Buchrolle geschrieben steht und nicht irgendwie nur ein Teil davon? Und ich möchte jetzt nicht, dass es wie ein Druck und eine Last auf euch kommt, sondern sagt einfach, Heiliger Geist, was ist das, was ich da machen soll? Wir hatten vor geraumer Zeit ein Fasten von Social Media, ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Soziale Medien. Soziale Medien, aha, das ist doch ganz nett. Ähnlich eigentlich, ne? Könnte man sich sogar merken. Wir hatten ein Fasten von sozialen Medien und der Heilige Geist hat gesagt, damit ihr mehr Leidenschaft für mich bekommt wieder. Und wisst ihr was? Es war so. Man kriegt total viele Impulse durch Facebook und Co. und auch gute Impulse. Aber ich weiß für mich, dass ich im Januar Facebook runterfahren muss. Halleluja. Ich werde trotzdem noch posten, aber ich werde nicht mehr so viel rumsurfen. Das Surfen einfach mal stoppen und auf den Heiligen Geist hören, weil es ist so leicht, dass deine Impulse, die du denkst, sind vom Heiligen Geist, über die Nachrichten kommen, über die sozialen Medien kommen und einfach nicht mehr durch den Heiligen Geist. Halleluja. Also seid jetzt nicht gestresst und geschockt, sondern sagt einfach, okay, Heiliger Geist, was ist das, wo mein Part ist? Er macht es so, dass du es überleben kannst, okay? Bis jetzt hat noch jeder das Fasten hier überlebt und alle waren danach happy, okay? Wir könnten ja alle mal davon fasten, bis Anfang Februar ins Dolomiti zu gehen. Das ist Spaß. Krasses Fasten. Oh, Jesus. Okay, aber was wir machen wollen, ist einfach, wir wollen uns nicht Lieblingsverse in der Bibel raussuchen, sondern wir wollen die Bibel lesen und gucken, was da drin steht und genau das machen. Auch wenn es unbequem ist, okay? Viertens, erhebe Gott, indem deine Hingabe wächst. Genau, was ich einfach vorher schon gesagt habe. Es geht im Reich Gottes nicht darum, dass Gott sich an mich hingibt und mir noch mehr gibt. Ich glaube, deswegen ist die Geschichte mit dem Baby auch einfach so süß. Da schenkt jetzt Gott uns dieses Baby und dieses Baby soll gute Gefühle schaffen und dieses Baby soll uns glücklich machen und dieses Baby zeigt uns die Liebe Gottes und dieses Baby und dieses Baby. Was ist eigentlich mit dem Gekreuzigten? Das ist jetzt irgendwie... In dem Moment, wo es für jeden einen Freipass gibt, den Himmel, ist das auch noch okay. Aber können wir bitte so einfach ein Kreuz ohne Blut und so? Das ist irgendwie so ein bisschen ekelig, das mit dem Blut und so. Ach. Lass uns nicht vergessen, was es für ein Preis war. Das Baby, das da kam, am Kreuz gestorben ist und dafür den Himmel verlassen hat. Den Himmel. Man sagt, wenn Menschen sterben und schon mal im Himmel waren, wenn du betest, dass sie zurückkommen, sobald die mal im Himmel waren, die kommen nicht zurück. Aber Jesus war schon, was weiß ich, wie lang da oben und hat gesagt, ich gehe da runter. Wow. Ich glaube nicht, dass der nicht wusste, was er machen soll. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, was in meiner Schriftrolle steht. Amen. Genau, also es geht drum, wir wollen nicht total viele fromme Sachen machen und Gott damit beeindrucken. Guck mal, was ich hier gemacht habe und guck mal, was ich da gemacht habe. Wir wollen schauen, Mann, wo liegt eigentlich die Salbung Gottes drauf? Wo sagt eigentlich Gott, mach das? Und wo sagt Gott, kannst du lassen? Weil ich glaube, dass wenn wir im Plan Gottes gehen, dass wir nicht gestresst sind. Und ich predige zu mir selber, ich komme zu meinem Aufruf nachher nach vorne. Weil ich glaube, dass der Feind uns mit so vielen Ideen zupumpt, damit wir keine Zeit haben mit Gott. Und tolle Ideen, was wir alles machen können. Und ich glaube, dass wir deswegen im neuen Jahr beten müssen, dass jeder Einzelne, weil ihr seid hier Leute, ich weiß das, dass ihr eigentlich, ihr wollt den Berg, den Gott für euch hat und ihr wollt keine Nachbarberge einnehmen und dann von eurem Nachbarberg rübergucken, oh, das hätte meine Spitze sein können. Super. Dass wir beten, dass jeder Einzelne, ich bete nicht nur für mich, sondern dass wir beten für jeden Einzelnen, dass er in das Gleis kommt, das Gott für ihn hat. Und in diese Ausrichtung. Dass wir diesen Berg einnehmen können, den Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Amen. Halleluja. Erhebe dein Leben, indem du die Mission erhebst. Wisst ihr, wenn Leute manchmal hören von Indien, wie die Menschen verfolgt werden, wie die Pastoren geschlagen werden, wie die Pastoren zum Teil umgebracht werden, dann denken sie, oh, kann Gott denen nicht helfen, müssen wir nicht beten, dass die geschützt werden. Wisst ihr, was die Pastoren da unten sagen? Betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass da, wo wir verfolgt werden und dass da, wo wir Märtyrer sind, betet, dass da Menschen zu Jesus kommen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von dem indischen Pastor, den habe ich in Amerika getroffen. Das war noch bevor wir diese aktuelle Verbindung nach Indien hatten. Und er hat ein Buch geschrieben. Und in dem Buch hat er geschrieben, wie die evangelisiert haben. Und die sind in ein Dorf gegangen und haben von Jesus erzählt. Und wisst ihr, was die Leute gemacht haben? Die haben ihre ganzen, man sagt auf Schwäbisch, wie sagt man das, auf so die Gefäße, in denen man die Exkremente angesammelt hat, haben sie genommen und über den Missionaren, über die rübergeschüttet. Nicht nur die flüssigen Sachen, auch die breiigen. Und dann haben sie die verlacht und aus dem Dorf gejagt. Und die mussten mit dem Bus heimfahren und hatten keine Möglichkeit, sich zu waschen. Und könnt ihr euch vorstellen, die waren bestimmt beliebte Gäste in dem Bus. Was geht mit denen ab, so rumzulaufen? Und was haben die gemacht? Die haben nicht gesagt, in dieses Dorf gehen wir nie wieder. Die haben angefangen, haben gesagt, wir beten und fasten für dieses Dorf und sind zurückgegangen in dieses Dorf. Und in diesem Dorf gab es Bekehrungen und Erweckung. Wir müssen gucken, dass unsere Gebete sich nicht um Bequemlichkeit drehen, sondern dass sich unsere Gebete danach ausrichten, dass wir unser Leben so hinlegen, wie es Gott gefällt und dass wir das machen, was in unserer Buchrolle geschrieben steht. Und wir gucken nach Amerika, aber vielleicht will Gott durch die Inder zu uns sprechen. Das amerikanische Christentum sagt, wenn du mit Gott vorwärts gehst, dann ist das Wohlergehen und so weiter. Und ich glaube an finanzielles Wohlergehen und ich glaube, dass wir Verantwortung haben, hier in Deutschland Kohle zu machen, dass es nur so kracht, damit die Welt verändert werden kann für Jesus. Aber es geht nicht darum, dass es uns gemütlicher und bequemer wird, während unsere Geschwister mit Kot überschüttet werden, ausgepeitscht werden, gedemütigt werden und ihr Leben hinlegen. Wir müssen die Welt und das Christentum so sehen, wie Jesus es sieht. Und wir müssen uns die Augen Gottes geben lassen. Um was geht's denn eigentlich in der Weihnachtszeit? Den Menschen geht's um die Geschenke. Den Menschen geht's um die Gefühle. Jesus geht's um die Errettung. Die größte Freude, die wir Jesus machen können an Weihnachten, ist, jemand zu Jesus zu führen. Kein Amen. Naja. Wie genial, wenn Gott dir an Weihnachten die Weisheit gibt, wie du jemanden erreichen kannst. Ich habe vor Jahren, als ich noch jung war, noch in die Schule gegangen bin, habe ich einem Bekannten ein Buch geschenkt, das er damals, ein Mitschüler, nicht gelesen hat. Das hat ihn nicht interessiert. Und ein paar Jahre später, so 2, 3 oder so, war er einfach in der Krise. Ich glaube, der Vater hatte irgendwie einen Unfall und es war halt alles ziemlich dramatisch. Ich glaube, der war Alkoholiker und so. Und er hat seinen Schrank durchgekruschelt und aus irgendeinem Grund hat er dieses Buch, das ihn damals nicht interessiert hat, nicht weggeworfen. Und er hat es gelesen und hat angefangen, er hat sich bekehrt und er wurde Teil meines Schülerbibelkreises dann an der Schule. Und er folgt heute noch auf seine Art und Weise Jesus nach. Bete über den Sachen, die du in deine Verwandtschaft reinsähst. Lass uns beten über den CDs, die hier rausgehen. Lasst uns säen, säen, säen. Ich hätte einfach gerne, dass wir eine italienische CD machen. Amen. Halleluja. Es gibt genügend Italiener. Unser Postbote ist Italiener. Der wäre geschockt, wenn er eine italienische CD von uns kriegen würde. Das wäre doch super. Einer unserer vielen Briefpaketträger. Wir müssten auch eine auf Russisch machen, aber ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen das Potenzial. Halleluja. Meine Mission muss nicht unbedingt das sein, wie es andere sehen. Es ist interessant, als Jesus zum Kreuz ging, war die Maria Magdala die Einzige, die sich mit seiner Mission eins gemacht hat. Die Hure. Die Prostituierte. War die Einzige, die gesagt hat, die ihn gesalbt hat für seinen Auftrag. Während seine eigenen Jünger gesagt haben, ah, das machst du nicht. Und wir müssen uns eins machen mit der Mission, die Jesus auf unser Leben gelegt hat. Und wir müssen uns eins machen mit der Mission, die Jesus auf das Haus gelegt hat. Und nicht mit dem, was wir gerne hätten und was uns bequem wäre. Halleluja. Erheb den Auftrag, indem du deine Gemeinde erhebst. Richard schreibt, in den Vereinigten Staaten gibt es zunehmend Personen, die ihr eigenes Ding machen wollen. Sie wollen Gottesdienste im Garten oder am Küchentisch von irgendjemandem besuchen, falls sie überhaupt hingehen, statt sich einer lokalen Gemeinde anzuschließen. Sie sind absolut dafür, dass das Königreich Gottes global gebaut wird, aber sie fügen sich vor Ort nirgends ein. Es ist eine tolle Sache, Familiengebet zu haben, aber es ersetzt die Gemeinschaft mit anderen nicht, dass sich das Königreich aus lokalen Gemeinden aus der ganzen Welt zusammensetzt. Im 1. Mose 35, Vers 1 steht, und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott. Und Bethel bedeutet Haus Gottes. Gottes Leidenschaft ist für sein Haus. Wisst ihr, warum andere Religionen so stark und massiv sind? Weil sie sich eins sind und weil sie so massiv sind, weil sie zum Teil einfach so eine krasse Kontrolle haben. Auch manche Familienclans sind so krass und massiv, weil sie eins sind. Weil du hast keine Option, anders zu sein. Also das Problem bei den Christen ist, du hast eine Option. Du musst freiwillig dich eins machen, okay? Und ja, wir wollen ja halt lieber unser eigenes Ding machen, bevor wir uns mit irgendwas eins machen und immer die Freiheit. Und es könnte uns ja jemand einengen wollen. Es könnte ja auch jemand dir den Weg in die richtige Richtung zeigen. Halleluja. Gott hat ein Haus gebaut. Dann Jesaja 1, Vers 18. Kommt und lasst uns miteinander rechten. Ja, ich und Gott. Ich höre Gott allein. Ich hoffe, dass du Gott allein hörst. Aber ich kann dir sagen, dass Gott dir nicht alles allein sagen wird. Wir brauchen die anderen und wir brauchen das Miteinander. Psalm 34, Vers 4. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Lasst uns mal miteinander sagen. Lasst uns erhöhen seinen Namen. Die Bibel sagt auch, wo zwei oder drei zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Da ist eine Power im Zusammensein. Da ist eine Power im Miteinander. Und hier, das ist natürlich toll, Hebräer 10, Vers 25. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Oh, ich fühle mich heute so müde. Ich bin heute so schlapp und ich spüre, dass es mir gut tun würde, wenn ich zu Hause bleibe. Ja, und was entscheidet jetzt eigentlich, was du machst? Ist dein Gespür Herr über dein Leben oder ist die Bibel und Gottes Wort Herr über dein Leben? Halleluja. Das musst du schon vorher entscheiden, nicht wenn du dich so danach fühlst, als du jetzt liegen bleiben willst. Für die neue Generation, für die Sonntagsausschlafgeneration, ist wirklich eins von den Sachen, die total schwierig ist, wenn du bisher abends in die Disco gegangen bist am Samstagabend, dann hast du wie das Gefühl, ja, was mache ich jetzt Samstagabends? Mein Samstag ist so leer und Sonntagmorgens früh aufstehen geht gar nicht, weil das ist ja mein Sonntag. Echt? Ja, also wem gehört der Sonntag? Einfach mal so zum Überlegen, wem gehören eigentlich die Tage? Wir haben so das Gefühl, mir gehört mein Wochenende. Stimmt's? Das ist so, in der Gesellschaft ist es einfach, es ist mein Wochenende. Mir gehört der Samstag und der Sonntag. Und es stresst mich einfach so, in die Gemeinde zu gehen. Also ich spreche jetzt zur Kamera. Das ist so anstrengend, in die Gemeinde zu gehen. Also zur Arbeit strengst du dich auch an. Ja, versuch mal pünktlich zu sein, damit man nach drei Abmahnungen bist du nicht mehr. Wie werden Sie mir nach drei Abmahnungen darfst du nicht mal beim Lobpreis teilnehmen? Naja, egal. Dreimal zu spät zum Lobpreis und dann musst du vor der Türe warten. Haben wir alles schon gemacht, Halleluja. Ganz am Anfang, in den Anfangszeiten, ja, wenn die Leute so nach und nach so reinplätschern zum Lobpreis, macht einfach was aus, weil Gott möchte wirklich, dass du schon beim ersten Ton da bist. Naja, gut, anderes Thema. Und wenn du weißt, dass du nur reinkommst, wenn du von Anfang an da bist, dann gibst du dir plötzlich mehr Mühe und du denkst, es geht einfach und plötzlich geht's. Naja. Wir haben ja gedacht, das geht besser, wenn wir eine halbe Stunde später anfangen, aber man hat ja dann irgendwie mehr Zeit morgens. Und man will sich ja auch sonntagmorgens nicht stressen. Weil man hat ja sonntagmorgens ein Recht drauf, dass es entspannt ist. 7. Juli, 15.23. Julia, Timo, Tantina, keine Ahnung. Ja, also wir können ja auch nicht zum Frühgebet gehen sonntagmorgens, weil der Sonntag ist ja für mich. okay, einfach weitermachen. So, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil das sind lauter Pharisäer. Und denen geht es nur ums Geld. Okay, also, auf jeden Fall gibt es Pharisäer in Gemeinden, ja, ganz klar. Und es gibt Gemeinden, bei denen geht es ums Geld. Auf jeden Fall. So, es gibt Polizisten, denen geht es ums Geld. Und es gibt Anwälte, denen geht es ums Geld. Und wenn du einen brauchst, rufst du sie trotzdem. Sogar den, dem ums Geld geht, wenn er gut ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir Mammonsucht tolerieren sollten in der Gemeinde Jesu. Ich will einfach nur sagen, was für eine pharisäerhafte Ausrede zu sagen, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil das sind lauter Pharisäer. Aber ich bin ja kein Pharisäer. Bei denen geht es nur ums Geld, also gehe ich nicht hin. Aber du nimmst einen Anwalt und du nimmst einen Arzt und du würdest den besten Arzt nehmen, wenn du eine schlimme OP vor dir hättest. Aber du würdest nicht in die Gemeinde gehen, wenn jemand gut predigt. Versteht ihr, was ich meine? Der Feind versucht halt, uns alle möglichen Argumente zu geben, damit wir nicht uns anschließen im Haus. Warum? Weil ein Haus ist was Starkes, ist was Krasses, ist was Geniales im Geist. Und der Feind hasst Häuser und ich liebe Häuser. Ich liebe geistliche Häuser. Ich liebe das Haus Gottes. Ich liebe die Ekklesia Jesu Christi. Ich liebe es, wenn Ekklesias gegründet werden. Ich liebe es, wenn Leute verstehen, was Ekklesia ist. Ich liebe es, wenn die Ekklesia betet und wham, verschiebt sich was. Es war gigantisch letzte Woche. Im Vergleich zu dem, wie wir sonst beten, haben wir einfach echt kurz von Hirbo hier gebetet und dann, schock, was für eine Veränderung. Warum? Weil nicht ein paar nette Individuen zusammengekommen sind, um zu beten, sondern die Ekklesia, wupp, hat eine Veränderung gebracht. Weil die Ekklesia berufen ist, zu herrschen und zu regieren. Und eine Ekklesia besteht nicht aus Hin- und Herlaufsteinchen, sondern eine Ekklesia besteht aus Steinen, die sich pflanzen lassen und die die Zusammenkünfte nicht verlassen und die sich zurüsten lassen und die sich ausbilden lassen und die sagen, ich will was lernen und die eingestehen, es könnte sein, dass ich noch nicht alles weiß. Es könnte sein, dass ich noch mehr lernen muss, um in meine Berufung zu kommen und um ein effektiver Stein im Haus zu sein, aber ich will ein Stein sein und nichts wird mich davon abbringen, ein Stein zu sein, in dem Haus, in das Gott mich gepflanzt hat. Ja. Also aber seit Jahren frage ich den Heiligen Geist, in welches Haus ich gehen soll. Pass mal auf, du bist schon so verwirrt, sorry. Du bist schon so verwirrt, dass du gar nicht mehr hören kannst, in welches Haus du gehen sollst. Ja, da spüre ich das und da spüre ich das und da spüre ich das. Guck mal in die Bibel. In der Bibel steht, erstens mal, die müssen von neuem geboren sein. Zweitens mal, die sollen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Drittens mal, die müssen in der Liebe leben. Viertens mal, sollten sie Dämonen austreiben können. Fünftens Mal sollte das Wort Gottes mit Kraft und Salbung kommen. Sechstens Mal sollten sie auf Mission achten. Wisst ihr, wie ich meine? So, da muss ich gar nicht mal so, wo will der Heilige Geist, dass ich hingehe? Mann, da, wo die das machen, was in der Bibel steht. Amen. Die Bibel ist unser Schlüssel. Ja. Halleluja. Halleluja. Erheb deine Gemeinde, indem du deine Mission erhebst. Tu deine Mission einfügen in die Mission des Hauses, in die Mission der Ekklesia. Und umgib dich mit den Menschen, die dir helfen, hochzukommen. Umgib dich nicht mit Menschen, die dich klein halten. Umgib dich nicht mit Menschen, die dich zurückhalten. Umgib dich nicht mit Menschen, die Träume abtöten und die von Träumen nichts verstehen. Also ich sage jetzt nicht, ich habe nie wieder was mit einer Verwandtschaft zu tun. Okay, lieb deine Verwandtschaft, aber wenn es darum geht, wo geht mein Leben hin? Dann such die Leute, die groß denken können. Dann such die Leute, die weit denken können. Such die Leute, die Gott hören und die ihr sagen können, du bist jetzt gerade in der Luftblase, das ist ein Luftschloss, das kannst du vergessen. Komm wieder runter. Halleluja.